Viele Menschen sehnen sich nach einem wirklichen Neuanfang, Schulden sollen weg sein, zerstörte Beziehungen heil werden, innere Ketten brechen. Das Jubeljahr im Alten Testament zeichnet ein überraschend konkretes Bild davon, wie Gott selbst einen solchen Neustart denkt, nicht als menschliche Leistung, sondern als göttliche Freilassung, die bereits mit einem lauten Ruf angekündigt wird, bevor sie voll sichtbar wird. Das Jubeljahr beginnt mit der Verkündigung auf Grundlage der Erlösung. Das Jubeljahr beginnt nicht mit einem Gefühl, nicht mit einem Entschluss im Volk, sondern mit einem Tag, an dem Gott selbst eine Grenze zieht, dem Tag der Versöhnung. Noch bevor das 50. Jahr geheiligt wird, ertönt am 10. Tag des 7. Monats das Horn über dem Land. Zuerst fließt Blut im Heiligtum, erst dann schallt die Posaune der Freiheit. So heißt es, und du sollst im 7. Monat, am 10. des Monats, ein Lärmhorn erschallen lassen, an dem Versöhnungstag sollt ihr ein Horn durch euer ganzes Land erschallen lassen. Die Reihenfolge ist unübersehbar, Versöhnung, Verkündigung, Erfahrung. In Gottes Ordnung wird Freiheit nicht erklärt, bevor Schuld gesühnt ist. Die Posaune widerspricht keiner offenen Rechnung, sie verkündet ein bereits beglichenes Konto. Wir haben darauf hingewiesen, dass der Versöhnungstag die Zeit der Erlösung vorbildet. Die Tatsache, dass die Trompete des Jubeljahres am Versöhnungstag geblasen wurde und dass das 50. Jahr geheiligt und Freiheit im ganzen Land ausgerufen wurde, zeigt an, dass es zuerst nötig war, dass Christus starb und dann, dass die Freilassung des Volkes verkündigt wurde. Mit anderen Worten, zuerst starb Christus und dann gab es die wirkliche Predigt des Evangeliums. Das Evangelium konnte nicht gepredigt werden, wenn Christus nicht bereits gestorben wäre. Daher gründet sich die Verkündigung, die Predigt, des Evangeliums auf den Tod Christi. Das Ertönen des Evangeliums hängt von der Erlösung Christi ab. Übertragen auf das Evangelium bedeutet das, bevor irgendjemand den Ruf der Gnade hört, ist in der unsichtbaren Welt schon alles geschehen. Christliche Freiheit ist nicht das Ergebnis wachsender Einsicht, sondern Antwort auf einen Tod, der längst geschehen ist. Golgatha liegt hinter uns, das Horn des Evangeliums erklingt in der Geschichte und oft vergeht Zeit, bis ein Mensch wirklich in das Jahr der göttlichen Freiheit eintritt. Viele kennen die Botschaft, lange bevor ihr Herz begreift, dass Gott nicht mehr gegen sie ist. Gerade dieses Zeitgefälle nimmt den Druck vom Menschen, die Grundlage der Freilassung liegt nicht in der Intensität des Glaubens, sondern in der Vollkommenheit der Versöhnung. Wer beginnt, so zu hören, hört das Evangelium nicht mehr als ständig neue Forderung, sondern als eine Posaune, die immer wieder dasselbe verkündet, in Christus ist die Schuld getragen, und darum darf die Freiheit ungeniert ausgerufen werden. Das verändert auch, wie wir Verkündigung wahrnehmen. Predigt ist dann nicht das geschickte Motivieren zur Besserung, sondern das laute, klare, manchmal unbeholfene, aber wahre Ertönen lassen dessen, was am Tag der Versöhnung geschehen ist. Die Posaune muss nicht schön klingen, sie muss vernehmbar sein. Wenn Jesus zu Beginn seines Dienstes in Nazareth spricht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, um den Armen das Evangelium zu verkünden, er hat mich gesandt, um den Gefangenen Befreiung zu verkündigen, dann knüpft er an dieses Muster an, zuerst das Lamm Gottes, dann die Stimme, die Befreiung ausruft. Daraus wächst eine stille Gewissheit, meine Freiheit ist so sicher wie Christi Tod, meine Zukunft hängt nicht an der Stabilität meiner Gefühle, sondern an der Endgültigkeit des Kreuzes. Im Licht dieser Gewissheit wird die Posaune nicht lästig, sondern tröstlich. Jeder erneute Ruf erinnert daran, dass der Tag der Versöhnung nicht widerrufen wird und das Jubeljahr Gottes für seine Kinder nicht abläuft. Und du sollst im 7. Monat, am 10. des Monats, ein Lärmhorn erschallen lassen, an dem Versöhnungstag sollt ihr ein Horn durch euer ganzes Land erschallen lassen. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, um den Armen das Evangelium zu verkünden, er hat mich gesandt, um den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden Wiedererlangung des Augenlichts, um die Unterdrückten in die Freiheit zu entlassen. Wer entdeckt, dass hinter jeder echten Verkündigung die vollbrachte Versöhnung steht, kann aufatmen. Die eigene Geschichte mit dem Evangelium, zögerlich, verschlungen, mit Umwegen, verliert ihren Druck, weil Gott den ersten und entscheidenden Schritt längst getan hat. So wächst das Vertrauen, das Horn der Gnade immer wieder an sich heranzulassen, auch wenn das Herz sich noch nicht so frei fühlt, wie die Botschaft es sagt. Die Posaune verstummt nicht, bis der Mensch im Raum der Freiheit ankommt. Jubeljahr heißt Freilassung und Heimkehr zu Besitz und Familie. Das Gesetz vom Jubeljahr malt ein überraschend persönliches Bild. Nicht nur das Land wechselt den Besitzer zurück, nicht nur Zahlen und Verträge werden korrigiert. Immer wieder heißt es, dass der Mensch selbst zurückkehrt, zu seinem Besitz und zu seiner Familie. Und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Land Freilassung für all seine Bewohner ausrufen. Ein Jubel soll es euch sein, und ihr werdet jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und jeder zu seiner Sippe zurückkehren. Hier wird Freiheit nicht abstrakt, sondern konkret sichtbar. Da ist jemand, der sein Feld verlor, der sich aus Not als Knecht verkauft hat, der die Nähe seiner Sippe eingebüßt hat, und plötzlich gilt rechtlich und tatsächlich, du darfst heimkehren, dein Feld gehört dir wieder, dein Name steht wieder an seinem Platz. 3. Mose Kapitel 25 Vers 10 sagt uns, und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und Freiheit ausrufen im Land für alle seine Bewohner. Ein Jubeljahr soll es euch sein, und ihr sollt ein jeder wieder zu seinem Besitz kommen, und ein jeder soll wieder zu seiner Familie kommen. Das 50. Jahr zu heiligen bedeutet, dieses Jahr zu heiligen, und Freiheit im ganzen Land auszurufen bedeutet, Freilassung auszurufen. Hier sehen wir, dass diese Freiheit, diese Freilassung, die Rückkehr eines jeden zu seinem Besitz und eines jeden zu seiner Familie einschließt. Im Licht des neuen Bundes spiegelt sich darin ein tiefer geistlicher Verlust und ein ebenso tiefer Gewinn. Durch Sünde haben Menschen Schritt für Schritt verkauft, was ihnen ursprünglich von Gott anvertraut war: Würde, Freiheit, Klarheit des Gewissens, die unangefochtene Zugehörigkeit im Haus des Vaters. Manches wurde leichtfertig veräußert, manches durch Schuld anderer entrissen, manches durch innere Verstrickungen unzugänglich. Das Jubeljahr sagt nicht, so ist das Leben eben. Es sagt, Gott akzeptiert nicht, dass Fremdherrschaft, Entfremdung und inneres Exil das letzte Wort haben. Wenn Jesus sich in Nazareth mit den Worten des Propheten identifiziert, um den Gefangenen Befreiung zu verkündigen, um die Unterdrückten in die Freiheit zu entlassen, dann bringt er genau diesen Ton mit. Die, die innerlich verpfändet sind, sollen erfahren, dass ihre eigentliche Heimat noch existiert. Das Heimkommen im geistlichen Jubeljahr führt weiter als die Rückkehr auf ein Stück Land. Die Schrift macht deutlich, dass unser eigentlicher Besitz Gott selbst ist. Er sagt zu Israel, mir gehört das Land, denn Fremde und Beißassen seid ihr bei mir. Hinter jedem Feld stand also der Schöpfer als der wahre Eigentümer. Übertragen heißt das, was wir im Evangelium zurückbekommen, ist nicht in erster Linie ein besseres Leben, sondern die Beziehung zu dem, dem wir immer gehört haben. Und die Familie, in die wir heimkehren, ist mehr als ein soziales Netz, es ist die Gemeinschaft derer, die Gott als Vater kennen, die Familie des Glaubens, die uns an einen Ort der Zugehörigkeit stellt, der nicht durch Leistung, Herkunft oder Erfolg definiert ist. Wer diesen Ruf hört, muss sich nicht zuerst beweisen, um wieder aufgenommen zu werden. Wie im Jubeljahr kommt der Knecht nicht als Bittsteller, sondern als einer, für den die Zeitordnung Gottes selbst spricht. Die Heimkehr ist das Recht des Befreiten, nicht das Privileg des Starken. Das Evangelium verkündet darum nicht nur eine mögliche Option, sondern eine geöffnete Tür. Das, was verloren schien, ist in Christus bewahrt worden. Die Erinnerung an das eigene, verkaufte Land verletzt dann nicht mehr, sondern wird zum Anlass für Staunen. Nichts von dem, was wesentlich war, ist Gott entglitten. In Christus ruft er den Menschen nicht in ein vages religiöses Feld, sondern an einen konkreten Ort, zu sich selbst als Erbteil und in sein Haus als Familie. Und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Land Freilassung für all seine Bewohner ausrufen. Ein Jubel soll es euch sein, und ihr werdet jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und jeder zu seiner Sippe zurückkehren. Und das Land soll nicht endgültig verkauft werden, denn mir gehört das Land, denn Fremde und Beißassen seid ihr bei mir. Die Bilder von Feld und Familie lassen die eigene Sehnsucht nach Heimat und Zugehörigkeit in einem neuen Licht erscheinen. Sie müssen nicht länger nur als Mangel erlebt werden, sondern weisen auf den, der selbst unsere Heimat geworden ist und uns in eine bleibende Familie stellt. In dieser Perspektive gewinnt das Evangelium einen warmen Klang, es ruft nicht in eine anonyme Religionsgemeinschaft, sondern nach Hause. Ruhe statt religiöser Anstrengung, Leben im Jubeljahr als neue Schöpfung. Ein markantes Merkmal des Jubeljahres ist das Ruhen von der eigenen Arbeit. Ein Jubel soll dieses, das Jahr des 50. Jahres, für euch sein. Ihr dürft nicht säen und seinen Nachwuchs nicht ernten und seine unbeschnittenen Weinstöcke nicht abernten, denn ein Jubel ist es soll euch heilig sein. vom Feld weg sollt ihr seinen Ertrag essen. Das Land bringt Frucht hervor, aber der Mensch treibt es in diesem Jahr nicht an. Es ist, als würde Gott seinem Volk sagen, für eine Zeit sollt ihr leben von dem, was ich hervorkommen lasse, nicht von dem, was ihr hervorbringt. Dieses Ruhen ist kein Aufruf zur Trägheit, sondern eine Unterbrechung des reflexhaften Zugriffs auf das eigene Können. Die Sicherung des Lebensunterhalts wird zum sichtbaren Gleichnis, ihr seid nicht die Quelle, ihr seid die Empfangenden. In der Schrift bedeutet der achte Tag Auferstehung. Der Herr Jesus wurde am achten Tag auferweckt, der erste Tag der Woche war. Die Tatsache, dass das Jubeljahr im 50. Jahr stattfand, weist auf Ruhe über Ruhe hin, die in der Auferstehung endet. Jetzt, im Jubeljahr des Neuen Testaments, sind wir in Ruhe über Ruhe eingetreten, die in der Auferstehung endet. In vielen religiösen Vorstellungen bleibt der Mensch praktisch doch die Quelle. Er muss sehen, ernten, sammeln, immer mehr, immer konsequenter, damit Gott zufrieden ist, damit sein Leben gelingt. Das Jubeljahr setzt genau hier einen Kontrapunkt. Dass es nach 7x7 Jahren kommt, weist über sich hinaus. 7 steht für die Vollzahl der Zeit, 7x7 legt eine Fülle von Ruhe übereinander. Das 50. Jahr übersteigt diese Fülle um 1, ein Hinweis auf die Auferstehung, die über alle menschliche Ordnung hinausgeht. Der Apostel fasst das Geheimnis dieses neuen Anfangs so, wenn nun jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Die alten Dinge sind vergangen, siehe, sie sind neu geworden. Im Licht des Jubeljahres heißt das, das wahre Leben mit Gott speist sich nicht aus dem aufpolierten, natürlichen Leben, sondern aus einer Wirklichkeit, die aus der Auferstehung Christi kommt. Wer in dieser neuen Schöpfung lebt, arbeitet weiter, aber der innere Motor verändert sich. Auch das Jubeljahr ist zeitlich begrenzt, es gibt wieder Jahre des Sehens und Erntens. Doch wer im Jubeljahr gelernt hat, vom Ertrag des Landes zu leben, der erinnert sich mitten in seinem Tun daran, dass die Quelle außerhalb seiner selbst liegt. Übertragen bedeutet das, Dienst, Beruf, Familie, Gemeinde, all das bleibt mühsam und fordert Einsatz, aber es wird nicht mehr zum Schauplatz, auf dem das eigene Heil erarbeitet werden müsste. Christus selbst wird zum Land, aus dessen Reichtum man lebt. Seine Gnade, seine Gegenwart und seine Kraft geraten in den Mittelpunkt, nicht die eigene religiöse Bilanz. So entsteht eine Weise des Christseins, die ernsthaft ist, aber nicht verbissen, aktiv, aber nicht getrieben. Dieses ruhende Vertrauen ist kein romantischer Zustand, sondern eine tiefere Form der Verantwortlichkeit. Wer weiß, dass die Frucht letztlich Gottes Ertrag ist, kann sich ehrlich mit der eigenen Begrenztheit auseinandersetzen, ohne in Resignation oder Aktivismus zu fliehen. Auch Rückschläge, Phasen der inneren Trockenheit oder das Erleben der eigenen Schwachheit verlieren ihren absolut bedrohlichen Charakter. Im Hintergrund steht die Gewissheit, das Land bringt Frucht, auch wenn ich gerade nicht sehe, Christus bleibt die Quelle, auch wenn meine Hände leer sind. So wird das Bild des Jubeljahres zur Einladung, das eigene Leben weniger als Projekt, das zu optimieren ist, und mehr als Feld zu sehen, auf dem Gott schon am Werk ist. Ein Jubel soll dieses, das Jahr des 50. Jahres, für euch sein. Ihr dürft nicht sehen und seinen Nachwuchs nicht ernten und seine unbeschnittenen Weinstöcke nicht abernten, denn ein Jubel ist es, es soll euch heilig sein. Vom Feld weg sollt ihr seinen Ertrag essen. Wenn nun jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Die alten Dinge sind vergangen, siehe, sie sind neu geworden. Das Bild des ruhenden Jubeljahres entlastet das Herz. Es erinnert daran, dass die wichtigste Arbeit bereits getan ist und dass die tiefste Frucht im Leben aus einer Quelle kommt, die nicht kontrolliert werden muss. Wer sich daran erinnert, darf mitten in voller Verantwortung innerlich aufatmen und lernen, den Ertrag des Landes zu genießen, Christus selbst als beständige, tragende Gnade. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.